Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke für unsere Freiheit hier. Danke für deine Gegenwart, für deine Liebe. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass deine Engel heute Morgen da sind. Danke, dass hier Reich Gottes ist, wenn wir hier sind. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, dich loben und preisen dürfen. Danke, dass du uns liebst und dass diese Liebe nicht an uns abprallt, sondern dass sie durchdringt unser Herz, unsere Seele, unseren Geist. Danke, dass wir wissen, wir sind geliebt von dir. Und danke, dass wir wissen, dass du Freude an uns hast. Und danke, dass die Freude an dir auch unsere Stärke ist. Herr, und danke auch heute Morgen für das Wort, was du uns wieder gibst. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns führst von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Veränderung zu Veränderung. Und danke, Herr, dass unsere Herzen offen sind und Ja sagen zu dir, zu deiner Veränderung und das, was du in unserem Leben tust. Danke, dass du der Weingärtner bist und wir die Reben. Danke, dass du beschneidest. Danke, dass du wegnimmst, was keine Frucht bringt, was dir nicht gefällt und dass du das stärkst, was dir gefällt. Danke, Jesus, dass wir ein Werk deiner Hände sind. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, ich hatte so ein interessantes Gespräch unter vielen. Wir waren ja noch bis zum Schluss, bis der Hausmeister uns rausgeschmissen hat. Ich sag, so, jetzt ist Schluss, alle raus. Und kaum war ich fertig im Gespräch, kamen schon wieder die Nächsten. Und es war schon interessant, was da alles so für Fragen kamen. Einer hat mich gefragt, sag mal, ist das alles so passiert, wie das da gezeigt wurde? Ich sage, nö, das habe ich mir alles ausgedacht, weil mir langweilig war. Entschuldigung, ich weiß es ja nicht. Ne? Also da kommen Fragen, da kannst dich köstlich amüsieren. Aber eine Sache, die beschäftigt mich und die hat mich auch für die heutige Predigt inspiriert. Da kommt eine Frau um die Ecke und sie macht schon du. Und ich dachte, was ist denn das für eine? Ich war gerade mitten im Gespräch. Du, mit mir, reden. Und ich so, oh, huhu, yo. Und dann jedes Mal, wenn sie sich umgedreht hat, war jemand Neues da. Das fand ich witzig. Dann habe ich mit dem Neuen geredet, sie dreht sich um. Habe ich gedacht, Gott lässt sie nicht vor. Ja, wer sich vordrängelt, muss sich bei Gott hinten anstellen. Das ist echt lustig. Das ist prophetisch für jede Situation. Und dann meinte sie so, wieder so Augen, meine Tasche, Tisch, ich gehe und dann komme ich wieder. Ich denke so, sag mal, ist alles okay mit dir? Dann war sie eine Weile verschwunden, bestimmt 20 Minuten, dann kam sie wieder. Waren natürlich wieder Leute da. Ja, ich kann es mir ja nicht raussuchen. Bei manchen habe ich auch einen Spaß gemacht. Sag, habt ihr schon eine Nummer gezogen? Wo denn, sag ich da am Eingang, sei mal entspannt. Naja, irgendwann kam sie dann dran und dann redet sie mit mir. Dann erzählt sie mir eine Sache, das ist unglaublich. Sagt sie, ich bin Frührentnerin und ich arbeite als Prostituierte, weil ich kann mir eine Miete sonst nicht bezahlen. Was sagst denn du dazu? Was soll die Frage, oder? Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass die nicht wirklich gläubig ist. Dann brauchst du auch viel Einfühlungsvermögen und auch ein bisschen Gnade geben. Das ist auch kein Problem. Na, ich sage, ja, das ist Sünde. Nö. Am liebsten, dann, weißt du, ich hätte dann so Lust zu sagen, dann frag mich nicht. Wenn dir meine Antwort nicht gefällt, frag mich nicht. Ja, dann ist es halt so. Da habe ich gesagt, nee, das ist Sünde. Ja, ich habe da mit einer christlichen Gruppe zu tun und die haben gesagt, das ist okay. Na, das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Ne? Und christlich ist überall drauf, aber nichts ist von Christus drin. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, es tut mir leid. Im Wort Gottes steht, dass jede Form sexueller Aktivität außerhalb der Ehe Sünde ist. Echt jetzt? Ich so, ja. Und dann guckt sie mich so grimmig an, sag ich, guck mich nicht so grimmig an, ich hab's nicht reingeschrieben, das hat Gott reingeschrieben. Das steht in seinem Wort in der Bibel. Das ist alles Sünde außerhalb der Ehe. Sie so, oh Mist, und jetzt? Oh Mist, und jetzt? Da weißt du nicht, ob du lachen oder heulen sollst. Und da habe ich so gedacht, Mann. Na ja, was soll ich denn jetzt machen, sagt sie zu mir. Ich muss doch meine Miete bezahlen. Sag ich, bete, dass Gott dir eine anständige Arbeit gibt. Und da draußen gibt's genug anständige Arbeit. Mir persönlich wäre lieber, die Toiletten irgendwo zu putzen von fremden Leuten, wie dass ich mich mit irgendwelchen besoffenen und stinkenden und schweißenden Männern ins Bett leg. Ich habe 3 Jahre die Toiletten geputzt bei der Bundeswehr, jeden Freitag. Ich weiß, von was ich rede. Und es war ein beschissener Job. Klingelt noch nicht, gell? Aber okay, dauert ein bisschen. Aber ich habe es gern gemacht und zum Schluss waren meine Toiletten die saubersten. Weil die wussten, ich putz die. Und wenn da einer sein Geschäft liest und ich habe den erwischt, da habe ich einen Rauch reingelassen. Ja, okay, ich habe da schon eine Idee, sage ich super. Bete, geh mit Gott, geh. Könnt ihr euch erinnern? Vor ungefähr 3 Jahren habe ich euch gesagt, wir kommen in die Zeit und wir sind schon in der Zeit, wo die Menschen Sünde nicht mehr verstehen. Sie verstehen das Wort Sünde nicht mehr. Was ist Sünde? Sünde ist das, was du tust, was den Tod nachzieht, was den Tod einlädt in dein Leben. Der erste Tod ist getrennt sein von Gott. Das ist, was Adam und Eva erlebt haben. Gott hat gesagt, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, werdet ihr gewisslich des Todes Tode sterben. Mehrzahl, nicht Einzahl. Sind sie tot umgefallen, als sie gegessen haben? Nein. Was war der erste Tod? Die Verbannung aus dem Paradies. Der Rauswurf aus der Gegenwart Gottes. Der Rauswurf vom vorhergehenden Zugang alle Zeit zum Vater. Adam wandelte jeden Abend im Garten mit dem Papa und hat sich mit ihm unterhalten, was er alles im Garten gemacht hat. Er hat allen Tieren einen Namen gegeben, er hat den Bäumen, den Pflanzen, alles hat einen Namen gegeben und konnte sich's noch merken. Und mit der Sünde kam der Schmerz in des Vaters Herz und er rief, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Wenn du das verstehst in der Tiefe, welch Schmerz der Vater hatte, als er spürte, Adam ist getrennt von mir. Er wusste, jetzt in diesem Moment kam die Trennung. Und das ist der erste Tod. Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir als Christen sündigen, dann kommen wir nicht in die Hölle, aber wir spüren eine Trennung von Gott. Nicht, weil Gott es will. Wir sündigen, wir lieben manchmal noch die Sünde und dann schämen wir uns danach. Und dann haben wir keine Lust zu beten, keine Lust zu Bibel lesen. Ich hoffe, dass niemand von der Gemeinde anruft. Hoffentlich treffe ich den Thomas nicht. Vielleicht zieht er mir das an. Komm, sei ehrlich, wir sind alle so. Sünde ist furchtbar. Jesus hat geschrien, gelitten, er hat leise geschrien, das wisst ihr. Aber er hat innerlich geschrien vor Schmerzen, für die Sünde, die wir getan haben. Und hat dafür bezahlt, dass wir frei sind. Dass wir nicht mehr in die Strafe müssen, nicht mehr in die Verbannung, nicht mehr in die Trennung und auch nicht in die ewige Trennung. Das ist der zweite Tod, wenn die Leute in die Hölle fahren. Ist Gott gut? Amen. Gott ist so gut. Und mir ist so klar geworden, wir entscheiden, wie wir in den Himmel gehen. Wir entscheiden, ob wir arm und reich in den Himmel gehen, ob wir gesegnet oder gerade noch rübergesprungen auf die Zugbrücke, die gerade hochgeht. Wir entscheiden das in unserem Leben. Nicht unsere Bildung, nicht unsere Erziehung. Die größten Männer und Frauen Gottes waren die, die unfähig waren. Gestern haben mich einige wieder gefragt, ja, hast du wirklich einen Engel gesehen? Hast du wirklich das alles erlebt? Dann sage ich, Leute, ihr habt keine Ahnung, was das für einen Preis gekostet hat. Sag ich, ich habe bis vor kurzem noch das Buch bereut, mein Interview, ich habe das Musical bereut, ich habe alles bereut. Es kostet einen Preis. Meine ganze Familie hat mit mir gebrochen. Ich habe mit niemand mehr Kontakt. Aber wo ich rüber bin, raus aus dem Zimmer und habe da geguckt, wo da 30 Leute saßen oder so, die sich bekehrt haben, habe ich gedacht, für die alle war jede Träne wert. Halleluja. Stimmt's? Und ich weiß noch vor 2 Jahren, wo die Angriffe am schlimmsten waren, da habe ich mit meinem Freund Kai telefoniert. Sag ich, Kai, ich bereue alles. Ich würde alles so gern rückgängig machen. Sagt er, Thomas, red nicht so. Wenn einer sich bekehrt, einer, war das ist alles wert. Na, ich dachte, danke Kai, dass du mir das gerade gesagt hast. Es richtet meinen Kopf gerade wieder aus. Es nordet mich wieder ein, hat man bei der Bundeswehr gesagt. Da musst du immer wissen, wo Norden ist. Sonst weißt du nicht, wohin es hingeht. Und da habe ich so gedacht, ja, Herr, danke für jeden, der sich bekehrt hat. Danke für jede Seele, die heute Abend zu dir gefunden hat. Aber es kostet einen Preis. Die Leute verstehen das nicht. Wie oft ich schon gehört habe, ich möchte auch mal einen Himmel so wie du. Ich möchte auch mal einen Engel sehen. Dann habe ich immer dieselbe Antwort. Willst du auch durchs Tal der Tränen so wie ich? Nee, das will ich nicht. Ja, dann vergiss es. Es kostet einen Preis. Gott nachfolgen kostet einen Preis. Dieser Preis ist aber gut. Es ist kein Preis, wo wir was verlieren, wir gewinnen. Das musst du verstehen. Wenn Gott die Sünde bei dir wegmacht, gewinnst du Freiheit. Wenn Gott dir die Drogen wegnimmt, dann gewinnst du das Geld, was du für die Drogen ausgegeben hättest. Du gewinnst deine Gesundheit zurück. Du gewinnst deine Freiheit zurück in dem Sinn, dass du nicht den ganzen Tag denkst, wo kriege ich den nächsten Stoff. Das, was dich beherrscht, das lebt dich. Und Gott ist so gut, dass er uns frei machen kann, oder? Die Bibel zeigt uns so viele Dinge. In Kolosser 3, ab Vers 1, in Neue Genfer lesen wir heute. Und da sind einige Verse, wo die Bibel uns ermahnt. Und ihr wisst ja, die Bibel gibt immer uns den Job. Oder der Glaube an Christus ist wie eine zweiseitige Münze. Auf der einen Münze ist er eins, auf der einen Seite und auf der anderen ist ein Kopf. Der Kopf ist Jesus, das hat Jesus erledigt. Deine Errettung ist erledigt. Aber die Eins ist dein Job, wo du ständig dran arbeiten musst. Es gibt zwei Seiten der Medaille. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sind wir das? Wir haben den ersten Tod, die Trennung von Gott, überwunden mit unserer Bekehrung. Ist das wahr? Haben wir Zugang zu Gott? Haben wir Zugang zum Thron der Gnade alle Zeit? Das ist unser Erbe, das ist, was die Bibel uns sagt. So sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Wir sollen uns ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Das ist eine Aufgabe, eine Herausforderung, ein Job und ein Weg. Aber dieser Weg ist der richtige. Gott gönnt uns Reichtum, Gott gönnt uns ein Haus, ein Auto und ein Boot, mein Lieblingsbeispiel. Aber wenn das Haus, das Auto und das Boot oder deine Frau, deine Kinder, dein Job, deine Karriere, dein Ruhm, keine Ahnung, vielleicht bist du ein berühmter Sänger oder ein Schauspieler, wenn das alles wichtiger ist als Gott, dann haben wir ein Problem. Wenn wir mehr über diese Dinge der Welt nachdenken als über Jesus in unserem Tagesablauf. Und natürlich, wenn man frisch bekehrt ist, wenn man frisch zu Jesus kommt, ist es normal, dass das noch nicht da ist. Das wächst Stück für Stück. Aber wenn du ein alter Hase bist und sitzt seit 30 Jahren in der Kirche oder in der Gemeinde und wärmst den Stuhl dort, dann ist es schlecht. Dann ist es wirklich schlecht. Wir sollen uns ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Wenn du dich freust auf den Himmel. Ich habe gestern einigen Leuten erzählt, wie der Himmel ist. Oh, erzähl mal, wie der Himmel ist. Dann habe ich ein bisschen erzählt, ihr wisst es ja alles. Habe ich gesagt, im Himmel lebt alles. Jeder, der auf dich zukommt, kann deine Gedanken lesen. Dann geht immer allen die Farbe aus dem Gesicht. Ich liebe das. Dann sage ich, ja, ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Ihr kriegt jetzt gerade Panik, weil ihr denkt wie auf der Erde. Wenn ich jetzt dich lesen könnte und du mich, würden wir uns beide totschämen. Aber da oben ist nichts mehr Böses, nichts mehr Unreines, keine Sünde mehr. Und alles in dir ist nur gut. Und der andere, der in dich reinschaut, sieht, wie gut du bist. Und du freust dich mit, dass er deine Güte sieht, das Gute in dir, nämlich Christus. Und umgekehrt genauso. Die Leute fragen dich, alle, die dich treffen, kann ich dir was tun? Ist nicht wie hier, wo alle weg sind. Oft, ich meine jetzt nicht uns, sondern generell die christliche Welt. Wo alle weglaufen oder sich berieseln lassen. Ich habe gestern lange mit Markus Dippel telefoniert. Wir haben immer gute Gespräche, immer geistgeführte Gespräche. Und er sagte zu mir, Thomas, ich bin so schockiert, was in Deutschland abgeht. Sei ich auch. Und er sagte, ich war eingeladen auf eine Männergruppe aus einer Gemeinde. Der Pastor hat zu Hause gegrillt im Garten, erst letzte Woche. Und ich war eine Stunde früher da, wollte mich vorbereiten. Und es war niemand von der Gemeinde da zu helfen, absolut niemand. Ich als Gastprediger habe mit aufgebaut, den Grill, die Teller, Geschirr, alles. War niemand da. Eine Minute vor Start kamen sie alle. Schön Steakchen essen, bisschen zuhören. Und er sagte, ich habe da mit Feuer gepredigt. Es kam keine Resonanz, kein Amen, kein Halleluja, nichts. Überhaupt nichts. Er hat gedacht, ich predige wie vor einer Wand. Tot, tot. Einige Studenten dabei aus Passau. Und er sagte, ich habe ihnen versucht klarzumachen, dass Christus das Zentrum ist, dass wir glauben müssen, was in der Bibel steht. Als ich anfing, von Zeichen und Wundern zu sprechen, haben sie alle abgeschalten, wollten sie nicht hören. Und da hat er mit einem sich unterhalten und er sagt er zu ihm, du musst die Bibel lesen. Nö, die Bibel lese ich nicht, das ist langweilig. Aber ich kenne ein paar christliche Philosophen. Der eine hat das gesagt und der andere das. Und interessiert mich, was Menschen sagen. Menschen sind alle Lügner. Jeder Mensch, der über den Planet geht, auch ich selber bin ein Lügner, sagt die Bibel. Das ist so. Und selbst wenn ich was falsch erinnere, was vor 30 Jahren war und erzähle das so, wie wenn es so war und es war falsch, bin ich ein Lügner. Obwohl ich es gar nicht will. Komm, sind wir ehrlich. Und dann war er so schockiert, dann sagt er, Thomas, ich weiß nicht, wie du das aushältst. So lang Pastor zu sein und mit Christen zu tun zu haben. Sag ich, weiß ich auch nicht wie. Ist halt mein Job. Leute haben keinen Glauben mehr. Hast du in Corona-Zeit gesehen? Sie haben keinen Glaube. Oh Gott, oh Jesus, no, Heidenei. Leute, wir entscheiden, ob wir reich in den Himmel gehen, voller Glauben, voller Belohnung oder ob wir gerade so durchswitchen. Ich komme nachher noch dazu. Ist das wahr? Gestern saß ein Ehepaar, oder ein Musical war ja vorgestern, saß ein Ehepaar vor mir und als der Sound ein paar Mal gepfinst hat, haben sie ständig rübergeguckt, alle beide. Und dann so den Kopf geschüttelt und sich aufgeregt. Denke ich, Mann. Nachdem das dreimal gepfinst hat, habe ich gesagt, Heiliger Geist, fahr jetzt in die Technik und schmeiß alles raus. Danach war Ruhe. Ob es jetzt mein Gebet war oder andere gebetet haben, habe ich gesagt, warum regt ihr euch auf? Habe ich so gedacht, warum regt ihr euch auf? Betet doch mal, wenn ihr eine Not seht. Und nicht so, oh, ich vermeide das Wort jetzt. Ist es wahr? Was im Herzen drin ist, geht über. Kommen die, damit sie ein perfektes Musical mit einer perfekten Show, mit perfektem Sound bekommen? Oder sind sie da, weil Jesus da ist? Oder bringen sie wenigstens ein paar Ungläubige mit? Das ist nämlich der Sinn von dem Musical. Nicht, dass ein paar Christen da hinsitzen und sagen, oh, schöne Unterhaltung mit Herrn Jesus. Oh, der Thomas hat ja behaart gehabt. Für das ist das Musical nicht. Das ist für Leute, die Jesus nicht kennen. Sonst ist es am Ziel vorbei. Aber wisst ihr, ich merke so, die Christen suchen immer Unterhaltung. Manchmal gehen sie wohin, wo eine Veranstaltung ist, mit der Einstellung, mal gucken, was der kann. Und der kann gar nichts. Er ist nur der Lautsprecher. Guck mal, der Lautsprecher kann gar nichts. Der steht nur da und guckt blöd. Wenn da nichts reinfließt, kommt nichts raus. Amen. Such nie Leute, sondern such immer Christus. Und dann wird Christus Leute benutzen. Er braucht Menschen. Aber du musst immer auf Jesus schauen. Und ich bin so froh, wo wir bei Grillen waren, bei Lydia, da konnte man gar nicht gucken, wie schnell alles auf- und abgebaut war. Jeder hat sich bemüht zu helfen. Das, so muss es sein. Und das ohne, dass man sagt, helfe mal, oder? Ich bin froh, dass wir anders sind. Nicht, weil wir besser und klüger sind, sondern weil wir Christus im Herz haben, der uns sagt, komm, fass mit an, oder? Fass mit an. Vers 2. Richtet deine Gedanken. Wer macht es? Du. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Hör Christen zu, du weißt genau, wo die stehen. Ob die nah bei Jesus sind oder ob die nah in der Welt sind. Kaum ist ein Gottesdienst aus. Schade, nichts verstanden. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist, aus. Ja. Gestern hat mich, oder ich sage immer gestern, am Freitag im Musical hat mich ein Amerikaner angesprochen. Sagt, hey man, wow, deine Geschichte und so, alles auf Englisch, voll cool und ja, erzähl mal und Und habe ich ihm auch erzählt, dass ich im Himmel war. Ich habe im Himmel mein Haus gesehen. Und er so, ehrlich, boah, krass, erzähl mal. Der war total begeistert. Seine deutsche Frau stand so nebendran, okay. Und dann war noch eine Freundin von der Frau, die war so. Die hat mich angeguckt, so, du Schwätzer, du Erzähler, du. Die haben ihre Blicke gesehen, kein Wort. Aber er hat gezogen. Und es geht mir um die Leute, die ziehen. Ich sage euch ein Geheimnis. Es gibt zwei Seiten am Magneten. Eine zieht und eine stößt ab. Und so ist die ganze Welt. Und so sind alle Herzen in dieser Welt. Der eine zieht von dir und der andere stößt ab. War so bei Jesus? Der eine haben gesagt, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Und die anderen, das ist doch Maria und Josefs Sohn, der spinnt doch, kenne ich doch schon lange. Ist doch nur ein Schreiner, der will Gottes Sohn sein, spinnt er oder was? Der eine zieht, der andere stößt ab. Ist das wahr? Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, in meinem Haus im Himmel, das sah aus wie so eine römische Villa mit so Säulen außenrum. In der Mitte waren große Brunnen und so eine L-förmige Couch. Mehr war da nicht. Ich habe das Klo gesucht, gibt's keins. Und er so, ah ja, man muss ja nicht mehr auf die Toilette. Sag ja, ich habe die Küche gesucht. Küche gibt's auch keine mehr, muss ja nicht mehr essen. Dann habe ich das Schlafzimmer gesucht. Gibt's auch keins mehr, muss ja nicht mehr schlafen. Und seine Frau so, die Augen so, okay. Nicht mehr shoppen gehen, ich krieg keine neue Küche. Nein. Aber es ist interessant, wo die Menschen so stehen. Mir macht es Spaß, weil ich merke, und das meine ich nicht aus Stolz, ich merke, wie gut es mir geht. Ich bin so dankbar, wie gut ich Jesus kenne. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent das ist. Ich würde nicht zweistellig gehen, zu sagen, ich kenne über 10% Jesus. Aber ich kenne ihn gut für mich. Und ich darf ihn immer besser kennenlernen. Und ich merke ganz oft, wie Christen immer über Jesus, aber nicht von Jesus sprechen. Es gibt so viele christliche Bücher, die sind über Jesus, aber nicht von Jesus. Leute, das ist ein Riesenunterschied, ob du jemanden kennst oder nicht. Wenn ich ein Buch schreiben würde über jemanden von euch, dann würde ich über euch schreiben, das, was ich meine zu wissen. Aber die meisten von euch kenne ich nicht so gut, dass ich wüsste, was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsgetränk? Wie schläfst du nachts? Links, rechts, auf dem Bauch, auf dem Rücken? All diese Dinge weiß nur jemand, der ganz nah mit dir ist. Und der schreibt von dir, nicht über dich. Versteht ihr? Und viele Christen leben so ihr ganzes christliches Leben. Sie denken immer über Jesus, aber nicht von Jesus. Sie ziehen nicht, weil sie nicht in seine Nähe gehen. Und bei Jesus gibt's kein Ansehen der Person. Wie oft Menschen zu mir gesagt haben, ja, du bist Pastor. Sag ich, aber nicht mehr im Himmel. Im Himmel bin ich nur noch Thomas, der Sohn, so wie du, der Sohn so und so bist und die Tochter so und so. Da gibt's keine Titel mehr. Was du wirklich ausmacht, ist, dass du geliebt bist vom Vater. Das haben wir gerade am Anfang gesagt. Du bist geliebt vom Vater. Titel und Sachen, das braucht die Welt hier, das brauchen die Menschen. Dass sie sagen, ja, was bist du vom Beruf? Pastor, ja, schön, da könntest du was mit anfangen. Wenn du dann sagst, Freikirche, ne, ist schon wieder Tilt Error. Wie Freikirche, was, wieso, warum? Richte eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Beschäftig dich jeden Tag damit. Du kannst ruhig auch beten, sag Jesus, zeig mir auch mein Haus. Ich hab's gebetet, es hat nicht plopp gemacht und Jesus hat gesagt, komm, jetzt zwing ich dich mal rauf, Thomas, komm mal rauf, ich muss dir mal dein Haus zeigen. Hier, guck mal, gefällt dir das oder nicht? So war das nicht, so ist das nie. Jesus ist ein Gentleman. Amen. Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Sind wir das? Gestorben? Sind wir das? Sind wir wirklich diesen Dingen gestorben oder sagen wir, nee, ich liebe das noch? Das ist eine Entscheidung. Und euer neues Leben ist ein Leben in Christus in der Gegenwart Gottes. Wenn du von Neuem geboren bist, ist es eigentlich so. Aus Gottes Sicht ja, aber aus unserer Sicht lieben wir noch Dinge, die nicht gut sind. Jetzt in dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Die neue Schöpfung, die wir jetzt sind, ist den Blicken der Menschen in dieser Welt verborgen. Die schauen dich an und sagen, oh, die Marion, kenne ich doch von früher, den Martin aus Karlsruhe, jo, jo, den Thomas, jo. Lass sie, das ist gut so. Ist gut so. Die sollen nicht dich finden, die sollen Jesus finden. Aber wenn es offenbar wird, mit unserem Nachhausegehen in den Himmel, dann werden sie staunen. Und ihr wisst, es gibt ein Blick von der Hölle in den Himmel. Aber nicht umgekehrt. Wir können nicht in die Hölle schauen, sonst wären wir traurig. Und im Himmel gibt's keine Tränen mehr. Der Vater wird uns alle Tränen abwischen. Aber die in der Hölle können hochschauen und dann sehen sie dich da oben und sagen, oh, der Thomas, der Spinner, der hat doch immer gepredigt. Oh ja, ich hab's abgelehnt. Oh, ich hab den nicht ernst genommen. Oh, ich war da mal ein halbes Jahr, ging mir alles auf die Nerven, der predigt viel zu lang. Zu spät. Zu spät. Irgendwann ist ein zu spät. Ein Payday, wie ich immer sage. Sind wir der Welt gegenüber gestorben? Das ist ein Prozess, der ist gut. Wenn die Welt dir nichts mehr bedeutet. Wenn ich jetzt sagen würde, in einer Stunde kommt Jesus. Hast du Freude? Du weißt noch nicht, wie du dich entscheiden sollst? Oder du sagst, nee, bloß nicht. Eins wäre der Zustand, den sich Jesus wünscht, dass du dich freust. Dass du dich alle Zeit freust, wenn er in einer Stunde kommen würde, du freust dich. Wenn du noch irgendwie so ein Gefühl hast von, ich weiß nicht so recht, ist das gut, ist das schlecht, oder du willst es gar nicht, dann hängst du noch in dieser Welt. Dann bist du hier noch irgendwie verbunden, was nicht gesund ist. Und der Teufel wird immer, immer die offene Türe benutzen, die noch irgendwo offen ist in deinem Leben. Er wird sich nichts Neues einfallen lassen. Und er wird vor allem gern immer die alten Sünden wieder hochholen. Wenn du mit Alkohol ein Problem hast, wird er dir immer sagen, komm, sauf doch ein. Komm, ein Schluck ist keiner. Dann, das Glas ist dann leer. Ah, ein Glas. Dann ist die Flasche leer. Eine Flasche. Kennt ihr das Spiel? So ist es mit allem. Aber Gott sagt, flieh diesen Dingen. Lauf weg, schau sie dir nicht an. Die Sonja hat's auch gepredigt. Nicht anschauen, guck's dir nicht an. Das ist wichtig, weil sobald du's anschaust, kommt die Begierde hoch. Auch das ist bei Adam und Eva passiert. Vers 4, denn doch, wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das, was ich gerade gesagt habe. Die Leute werden sehen, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Jetzt noch nicht sichtbar, dann aber sichtbar. Amen. Und es geht ja drum, wo wir hingehen. Die 120 Jahre hier auf Erden und alle, die drunter gehen, das ist so knapp, das ist ein Wimpernschlag. Es ist nichts gegenüber der Ewigkeit, die kein Anfang und kein Ende hat. Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Tötet daher. Was ist töten? Stell dir vor, du fängst eine Ratte in deiner Wohnung. Dann würde ich dir empfehlen, die Ratte zu töten. Weil Ratten haben eine Angewohnheit, sie gehen immer dahin, wo sie schon mal waren. Und wenn du dumm bist, dann kaufst du der Ratte einen Käfig, tust sie da rein und fütterst sie auch noch. So machen das manche mit ihren Sünden. Ich habe das unter Kontrolle. Das ist ein Käfig. Die kann nicht raus. Aber irgendwann vergisst du mal richtig zuzumachen und dann stell dir doch vor, was die Ratte macht. Die fängt genau da an, wo sie aufgehört hat. Nämlich in deiner Wohnung rumzuspazieren, überall hinzukacken, hinzupinkeln, deine Lebensmittel anzufressen und zu verderben, deine Kabelchen anzuknabbern, deine Möbel anzuknabbern, mit anderen Worten, deine Wohnung zu zerstören. Deswegen sagt die Bibel, töte, nicht fange und gucke mal. Töte es. Töten ist richtig heftig. Ich habe es mal anders gesagt, wenn das ein Auto wäre und Gott sagt, töte das Auto. Dann nützt es nicht, wenn du dreimal dagegen stehst, du doofes Auto, du. Dann sagt das Auto, toucht mich nicht. Richtig? Leih dir einen Leopard 2 Panzer aus, fahr 10-mal drüber. Dann ist das Ding platt. Dann weißt du, jetzt ist es tot. Amen. Was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört? Sexuelle Unmoral. Essen, Saufen und Sex. Das ist, um was sich die ganze Welt dreht. Essen ist nicht schlecht, wenn es nicht zu viel ist. Trinken müssen wir alle, aber saufen nicht. Und Sex gehört in die Ehe und sonst nirgends hin. Und alles außerhalb, auch das hat Sonja super erklärt in ihrer Predigt, bringt Probleme. Und die ganze Welt ist voller Probleme. Patchwork-Familien in Deutschland, Scheidungen überall. Weil wir aus einer Zeit kommen, wo man Dinge wegwirft, nicht wo man Dinge repariert hat. Habe ich euch ja mal gesagt, das Zeugnis mit dem Ehepaar, wo über 60 Jahre verheiratet war. Und der Reporter fragt, was ist denn ihr Geheimnis? Sagt die Oma, da gibt's keins. Wir kommen einfach aus einer Zeit, wo man Dinge repariert hat, anstatt sie wegzuwerfen. Ist es so? Wir wissen heute nicht mal mehr, wie man repariert. Das haben wir alles verlernt. Oder auch mal zu sagen, ich drehe mal einen Schritt zurück. Ich schlafe mal eine Nacht drüber. Nein, ich packe jetzt nicht gleich mein Zeug und gehe. Schwierig, gell? Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Und Götzendienst heißt etwas anderes anbeten als Gott oder Jesus. Es ist Götzendienst. Wie das goldene Kalb anbeten. Du kannst aber auch deine Kinder anbeten. Du kannst deine Ausbildung, deinen Doktortitel anbeten. Das haben wir auch gehört im Musical. Du kannst deine Kutte tragen, egal was da draufsteht. Du kannst irgendwas wichtiger nehmen als Jesus. Markus hat mir gesagt, Thomas, ich habe so gemerkt in den letzten 2 Jahren, wie die Leute und auch die Christen, vor allem die Christen in Deutschland, selbstsüchtig geworden sind. Na, ich sage, wie meinst du das? Ja, du kommst nicht mehr an sie ran. Die sehen nur noch sich selber. Dann hat Markus gebetet und hat Jesus mit ihm gesprochen und hat gesagt, weißt du, Markus, jede Sünde, die von außerhalb meine Kinder versucht, kann vergeben werden. Aber Selbstsucht kann nicht vergeben werden. Denn das ist dieselbe Sünde, die Satan im Himmel tat. Er wurde selbstsüchtig und hat nur noch sich selber gesehen. Was ist selbstsüchtig sein? Nur an sich selber denken. Vielleicht von Leuten Geld ausleihen ständig und denken, LMAA zahle ich nicht zurück. Das ist selbstsüchtig. Vielleicht noch von Leuten, die selber nichts haben. Ständig irgendwo rumschnorren und sagen, hey, hast du mal eine Kippe, hey, hast du mal dies, hast du mal das. Aber auf die Idee zu kommen, sich einen Arbeitsplatz zu suchen, kommen diese Leute nicht. Sie denken nur an sich. Wenn es ihnen schlecht geht, wenn du sie fragst, wie es ihnen geht, geht es ihnen immer schlecht. Sie gehen durch die Hölle, sie gehen durch die schlimmste Zeit ihres Lebens. Aber das ist alles selbst verursacht, weil sie nicht wollen, weil sie nicht gehorsam sind, weil sie nicht arbeiten wollen oder irgendwo mal in Verantwortung kommen. Selbstsüchtig sein ist, es geht immer nur, dreht sich um mich. Sie gehen auf so einen Männerabend, hoffentlich ist das Steak fertig, wenn ich komme, und den Müll lasse ich liegen. Markus hat erzählt, er und der Pastor haben eine Stunde lang den Müll eingesammelt. Das ist eine Supergruppe, das macht Spaß, oder? Das sind Dinge, die man lernt, wo man erlebt, wie Menschen drauf sind. Und ich wünsche mir so, dass wir hier anders sind. Nicht, weil wir besser sind wie die, sondern weil wir etwas hören, das Wort Gottes hören und unser Herz bewegt und wir uns entscheiden, wir wollen anders sein. Willst du anders sein? Oder willst du auch so sein? Ich will keine Habgier haben. Ich teile lieber mit den anderen. Ich helfe lieber jemand, als dass ich mich selber vollfresse oder vollsaufe oder keine Ahnung was alles. Teilen ist eine Sache, oder? Auch mal da zu bleiben, zu helfen und nicht immer wie die Sau vom Trog weglaufen. Wann ist der nächste Trog? Mal Verantwortung übernehmen, mal anderen helfen. Leute, das ist eine Herausforderung. Tötet daher, sagt die Bibel, was in verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft. Leute, wir leben voll in diesem Programm. Christopher Street Day, da wird's dir schlecht. Und da gehen noch Familien hin mit kleinen Kindern, wo Typen unten ohne rumlaufen und sich ganz toll fühlen, wenn sie beklatscht werden von 100.000 Zuschauern in Hamburg oder sonst wo. Mir wird's da schlecht, ich kann mir das nicht mehr angucken. Sodom und Gomorra und noch schlimmer. Gott schaut da auch nicht mehr lange zu, das sage ich euch. Ich habe euch gesagt, die Zornesschale wird immer voller. Und wenn die Zornesschale voll ist, dann bläst der Engel die Posaune und dann geht es ab hier auf der Erde. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch dürfen wir uns entscheiden. Amen. Böses Verlangen und Habgier. Böses Verlangen. Immer ich, mich, mir und meins. Gibt es solche Leute? Gibt es die auch in der Gemeinde? Die gibt es nur in der Gemeinde, wenn sie nicht konfrontiert werden. Wenn der Pastor nicht konfrontiert. Ein Pastor ist berufen zum Konfrontieren. Wisst ihr das? Die Predigt muss sein wie ein Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Wenn es nur eine Eier-Bobeier-Predigt ist, piep, 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 der Herr hat dich lieb, leb so weiter, wie du willst, Gott segne dich, er liebt dich, mach, was du willst, alles gut, dann wundere dich nicht, wenn es eines Tages einen Riesenschlag lässt. Richtig? Stell dir vor, du bist ein Mitglied von der Mafia hier in Heidelberg und der Heidelberger Richter hat Angst vor der Mafia. Spricht jeden Mafiosi frei. Jeder Prozess werden die freigesprochen. Und die Mafiosis, was denken die? Chaka, wir haben's. Den haben wir im Griff. Und so ähnlich ist es wie manche Menschen in der Gemeinde. Sie denken, wir haben den im Griff. Ja, Pastor, wenn du Sachen predigst, die uns nicht gefallen, kriegst du kein Geld mehr. Es war in meiner allerersten Gemeinde so, wo ich dachte, das ist der Himmel auf Erden, bis ich festgestellt habe, das sind auch nur Menschen. Da haben sie den Pastor rausgeekelt, weil er anfing, scharf zu predigen. Deswegen sind wir hier kein Verein. Ihr könnt mich nicht abwählen. Ha, ha, ha. Amen. Ja. Wären wir ein Verein gewesen, wäre ich hier schon dreimal nicht mehr da. Mindestens dreimal. Von Leuten, die... Ich habe daheim an der Wand, an meiner geistlichen Wand, ganz viele Messer. Die habe ich gesammelt, immer von meinem Rücken. Bärbel hat sie jede Woche rausgezogen, haben wir an die Wand gehängt. Aber letzte Zeit kommt keine mehr, Gott sei Dank. Amen. Amen. Weil wir lieben Gott und wir lieben Jesus. Amen. Und wir lieben ihn mehr als unser eigenes Leben. Das ist die Bruderliebe, die Jesus sagt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für die Brüder. Ich habe mich oft gefragt, wenn Zeit der Verfolgung kommt und sie foltern mich und sie sagen, gib die Namen preis von deinen Gemeindemitgliedern. Sage ich es dann oder bin ich bereit zu sterben? Ich bete seit Jahren, sag Jesus, gib mir Kraft für diesen Moment. Ich möchte niemand verraten. Ich möchte lieber sterben als Treuer wie als ein Verräter. In Offenbarung werden die Leute genannt, die Gott nicht gefallen. Als erstes steht da die Feigen. Nicht die Huren oder Hurensöhne oder was auch immer. Da steht die Feigen. Die Feigen. Was heißt feig sein? Denk mal drüber nach. Als erstes nennt die Bibel in Offenbarung, ich weiß jetzt nicht genau, wo steht. Melli hat es schon mal gefunden, wo ich schon mal erzählt habe. Und da steht als erstes die Feigen. Leute, das muss uns wachrütteln. Zu sagen, nee, ich bin nicht feig. Vom Teufel bin ich nicht feig. Ich bin stark und ich bin der, wo es heißt, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und wenn sie mir mein Leben nehmen, so what? Ich kann Christen nicht verstehen, die immer um ihr Leben Angst haben. Ich habe mehr drum Angst, dass mein Leben in der Ewigkeit verloren geht. Oder dass meine Schatzkiste, dass da ein paar Teile fehlen. Oder? Ich möchte so leben in der Zeit, die ich noch habe, dass es Gott gefällt. Das Wort Gottes ist das Fundament, Leute. Ohne das Wort Gottes haut's dich weg. Es haut dich weg. In jedem Gespräch mit Christen merke ich, sie haben keine Ahnung vom Wort Gottes. Ich zitiere ständig das Wort Gottes. Und dann sehe ich an ihrem Blick so dieses, habe ich noch nie gehört. Echt, steht das im Wort? Wie soll ein guter Polizist sein, wenn er das Gesetz nicht kennt? Da kann er nur willkürlich handeln. Mir ist dein Bart zu lang und deine Nase ist mir zu dick. 100 Euro Strafe. Ja, auf Grundlage von was? Ja, weil ich das sag. Würde es dir so gefallen, wenn es so Polizisten gäbe? Du willst sofort wissen, wo steht das? Welches Gesetz sagt, dass man das nicht darf, oder nicht? Aber wenn Christen nicht wissen, was Sache ist, was Gott gesagt hat, dann wird es schwierig in ihrem Leben. Es wird eng. Es ist nicht leicht. Vers 6. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Seht ihr das? Gottes Zorn wird aufgespart bis zum Tag. Das habe ich euch gerade schon gesagt. 7. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Unser Leben, bevor wir uns bekehrt haben, wenn wir nicht als Kleinkind schon uns bekehrt haben, wurde von Unmoral, sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier, Selbstsucht, wurde es bestimmt, oder? Wenn du Menschen zuhörst und ihre Geschichte anhörst und jeder hat eine, oder viele haben eine schlimme Geschichte, nicht nur ich. Aber für jeden ist seine Geschichte sein Universum. Aber mir ging's viel schlechter. Hast du es gefunden? Wo steht's? Mach mal kurz Offenbarung 21, Vers 8. Weil ich will ja nicht, dass ihr mir glaubt, ich will, dass ihr der Bibel glaubt. Die sich feige zurückziehen. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen. Feige zurückziehen. Oder bleiben wir stehen und bekennen das Evangelium, auch wenn uns alle auslachen. Lass sie lachen. Es kommt der Tag, wo sie nicht mehr lachen. Und dann wirst du lachen. Dann wirst du lachen. Mein Chef im Autohaus. Ich habe damals, ich kann es euch erzählen, 1400 Euro netto verdient. 1400 Euro. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. 2 Jahre war ich im Autohaus. Der hat 7000 verdient, das war sein Festgehalt. Und hat nebenbei noch bestimmt 10.000 bis 15.000 Schwarz verdient. Und dann haben wir jeden Tag miteinander Essen geholt und ständig hat er mich das Essen bezahlen lassen. Und nach 2 Jahren habe ich gekündigt, weil ich wusste, jetzt geht mein geistlicher Dienst los. Ja, warum gehst du? Ich saß in einem Büro im Autohaus, da war im Winter 10 Grad. Er saß im Glasbau im Ausstellungsraum. Und ist immer rausgekommen im Winter, oh, ist hier warm, ich schwitze mir ein, aber ich muss mal raus zu euch Männern mich abkühlen. Das war so ein richtig toller Typ. Ich kannte den von klein auf. Im Sommer lief bei ihm die Klimaanlage und bei uns war 40 Grad durch die großen Schaufenster, war 40 Grad im Verkaufsraum. Mir lief die Soße und dann kommen wieder Kunden und du sitzt da vor denen mit Anzug und Krawatte und bist nass geschwitzt. Das ist toll. Und da kam immer raus, oh Männer, ich muss mich aufwärmen, ich habe Frostbeulen, da drin ist so kalt. Und ich so, zwei Jahre bin ich da durch und habe jeden Tag gebetet, habe gesagt, Herr. Und dann haben sie ein Autohaus gekauft, da hätte ich hin sollen, dann wäre ich dort der alleinige Verkaufschef geworden. Und ich habe gespürt, Gott zieht mich, Gott zieht mich, Gott zieht mich. Mache ich das und verdiene auch so viel Geld oder sage ich Gott ja? Ihr könnt nicht beiden Herren dienen, ihr müsst euch entscheiden. Und meine ganze Familie, alle, die es mitgekriegt haben. Oh, Burle, mach das, meine Mutter, mach das, das ist super, so Chance kriegst du nie wieder. Und so weiter und so fort. Und ich habe gespürt, der Heilige Geist zieht und zieht und zieht. Und mein Magnet war auf Ziehen, nicht auf Abstoßen. Und ich habe gespürt, jetzt muss ich kündigen. Und da habe ich gekündigt, das werde ich nie vergessen. Da waren wir noch abends im Autohaus und er sagte, trinkst du noch ein Abschiedsbier mit mir? Habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ich habe eins getrunken, ja, den halben Kasten. Und er saß er vor mir und dann hat er mich umarmt und geheult wie ein kleines Kind. Bitte Thomas, geh nicht, du kannst mich nicht alleine lassen. Und ich denke mir, du hast mich 2 Jahre schikaniert, auch ausgebildet. Ich habe viel von ihm gelernt, fairerweise, aber immer auf eine harte Art. Und jetzt soll ich bleiben? Na, ich sag, weißt du, warum ich da war 2 Jahre? Wegen dir. Gott hat mich hierher geschickt, das hat Gott mir ganz klar gesagt, damit du dich bekehrst. Und deine Zeit ist jetzt um, ich gebe. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Jetzt geht's dir schlecht und mir gut. Und wenn wir tot sind, dann geht's dir gut und mir schlecht. Werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt, du weißt nicht, was du hier gerade sagst. Das ist kein Spiel. Es ist todernst im wahrsten Sinne des Wortes. Und noch Jahre danach fing er immer wieder an. Willst du nicht wiederkommen? Habe ich gesagt, nee. Ja, kann man da überhaupt von leben als Pastor? Ja, als Pastor kann man nicht leben, aber als Kind Gottes. Amen. Gott ist mein Versorger. Nichts ist umsonst, aber alles hat einen Wert. Und da habe ich viel gelernt über Menschen, sehr viel. Und manchmal habe ich gemerkt, eine Geschichte noch, ich schweife ein bisschen ab. Da kam ein Lehrling von Bärbel aus dem Friseursalon, junges Mädchen, wenig Geld, wollte ein Auto kaufen. Das Auto war komplett verrostet, ich wusste das. Und sie hat sich in das Auto verliebt. Und ich sag, kauf das Auto nicht, such dir ein anderes. Warum, sag ich, weil. Kauf dir ein anderes Auto, such dir eins raus, wir kriegen die Finanzierung schon hin. Ja, aber ich will unbedingt den. Na, ich sag, ich hab dir aber gesagt, nimm ihn nicht, ich verkauf den dir, aber jammer mir nichts vor. Nach einem Jahr kommt sie, ja, ich komme nicht durch den TÜV, der ist ja voll verrostet. Na, ich sag, und dann war nochmal so jemand da, habe ich auch gesagt, kauf das Auto nicht, den kann dich. Und habe ich gesagt, warum nicht? Na, ich sag, das Auto hat Rost, kauf das nicht. 10 Minuten drauf kommt mein Chef rüber, der Inhaber vom Autohaus, baut sich vor mir auf, sagt, sag mal Bauer, bist du noch ganz sauber? Du kannst doch unsere Kunden nicht sagen, die Autos sind verrostet. Ab dem Tag habe ich nie wieder einem gesagt, ein Auto ist verrostet. Weil ich gedacht habe, nee, jeden Morgen steht ein Dummer auf, den musst du halt so lassen. Du kannst manchmal Menschen nicht helfen. Da habe ich gedacht, wie oft ist es in der Gemeinde so, dass du sagst, heirate die Person nicht. Ich habe den Eindruck, mach's nicht. Ich mache das nicht von mir aus. Nur wenn ich gefragt werde. Sag, ich habe den Eindruck, mach's nicht. Viele fragen ja auch gar nicht. Machen einfach. Kommen dann hinterher. Yo, wenn ich Gott nicht frage und mache, wird's für mich genauso schwierig. Ich habe da nicht die Extrawurst. Frag den Herrn mit allem. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Und ich habe gelernt über die Jahre, wobei das für mich sehr hart war, weil ich sehr rebellisch war. Immer wenn jemand zu mir Nein gesagt hat, habe ich es erst recht gemacht, nur damit ich Recht kriege. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes in meinem Leben, weil ich immer mit dem Kopf durch die Wand bin. Wenn ich euch sage, irgendwann merkst du, die Wand ist härter als der Kopf, dann erzähle ich aus meinem Leben. Aber irgendwann ist gut, wenn der Kopf merkt, Wand? Nee. Von Wänden habe ich genug. Vielleicht ist auch deswegen mein Haus im Himmel nur mit Säulen. Da passt der Kopf noch. Na, keine Ahnung. Ist es wahr? Wir haben uns früher so verhalten. Euer ganzes Leben war von diesen Dingen bestimmt. Vers 8. Doch jetzt legt das alles ab. Wer muss es ablegen? Er macht meine Frau für mich. Nein, das macht sie eben nicht für dich. Du musst es ablegen. Du musst sagen, ich lege das ab. Ich will das nicht mehr. Ich trage das nicht mehr mit mir rum. Ich mache meinen Rucksack leer und dann werfe ich den Rucksack ins Feuer. Der ist nämlich nicht von Gott, sondern vom Feind. Leg das alles ab. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Jetzt sehe ich gleich wieder, wie die Leute kleiner werden und im Stuhl versinken. Leute, das passiert nicht so über Nacht. Das ist ein Prozess. Und wenn Gott sieht, dass wir wollen, gibt uns alle Zeit der Welt. Und wenn es Jahre dauert, das ist für Gott kein Problem, solange wir noch Jahre haben. Aber wenn jemand sagt, nein, das will ich nicht, Ich bin nun mal so. Ich bin zornig und aufbrausend. Na, dann have fun. Dann wundere dich nicht, warum du immer alleine bist, keine Freunde hast und wenn du um die Ecke kommst, jeder das Gesicht verzieht. Weil die wissen, oh, der Streit kommt heute wieder. Wir sollen es ablegen. 9. Belügt einander nicht mehr. Belügt einander nicht mehr. Das ist lustig. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, das Lügengewand. Ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. 10. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, die neue Schöpfung, der fortwährend erneuert wird, der fortwährend erneuert wird. Was habe ich gerade gesagt? Gott hat Zeit. Er gibt dir Gnade, er gibt dir Zeit, er bleibt mit dir am Ball, wenn du willst. Du bleibst nur stehen, wenn du stehen bleibst. Ich kenne Christen, die sind seit 30 Jahren dieselben. Furchtbar. Und ich kenne Leute, die sind 2 Jahre gläubig und die fahren auf der Autobahn mit 250 an denen vorbei. Und die fahren mit 60 Mindestgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, warum in meinem Leben alles so lang dauert. Die fahren alle so schnell vorbei, da muss das sein. Das macht mich nervös. Da kriege ich Schiss. Jo. Ich wünsche dann auch den 60 km/h Fahrern, dass die irgendwann am Ziel ankommen. Aber die Zeit, die sie verlieren, kommt nie wieder. Kannst nicht sagen, möchte noch mal 20 sein mit dem Wissen, was ich heute habe. Oder mit der Kohle auf der Bank oder was weiß ich. Das wird nicht passieren. Legt das alles ab. Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Was habe ich gerade gesagt am Anfang? Wer entscheidet, wie gut du Jesus kennst? Du selber. Leute fragen mich oft, ja, wie ist denn das? Auch da, im Musical, fragt mich eine Frau, wie ist denn das, wenn Gott mit dir spricht? Die Frage wieder. Das ist ganz furchtbar. Ich krieg dann Zittern und Angst und oh, ich hätte echt Lust, so die Leute, weil das nervt mich, so eine dumme Frage, aber es ist okay. Du weißt ja nie, wo jemand herkommt, was der alles hinter sich hat. Sag ja, wie meinst du das genau, wie das ist? Leute wollen immer eine Technik lernen, wie man die Stimme Gottes hört. Die Bibel sagt, meine Schafe hören oder kennen meine Stimme. Du musst richtig zuhören. Wer funkt da, ARD oder ZDF? Und wenn du was hörst, Punkt 1 ist immer, stimmt es mit dem Wort überein. So spricht der Herr, lass dich scheiden, dein Mann ist ein Idiot. Steht es im Wort so? Nein, also kann es nicht der Herr gewesen sein. So prüft man anhand vom Wort, was stimmt mit dem Wort überein und was nicht. So spricht der Herr, ich schenke dir morgen früh um 6 die Lottozahlen. Da freuen sich manche und flippen aus. Organisieren schon die Party. Leute, ich habe die verrücktesten Sachen erlebt in meiner Zeit als Pastor. Es gab eine Frau, die hat in Heilbronn die Harmonie angemietet. Hat gesagt, sie heiratet an dem und dem Tag und hat ihre ganze Verwandtschaft eingeladen. Keine Lügenstory, wahre Geschichte. Und dann haben alle gefragt, ja, wer ist denn dein Mann? Du hast uns den noch gar nicht vorgestellt. Ja, der kommt am Tag der Hochzeit rein, hat der Heilige Geist mir gesagt. Die ganze Verwandtschaft. Natürlich kam der nicht. Von der wollte keiner irgendwann irgendwie wieder irgendwas über Jesus hören. Das kannst du mal glauben. Dann hat sie in der Arbeit alles erzählt, ihrem Chef, allen. Hunderte Menschen waren eingeweiht und nichts passierte. Solche Sachen sind von durchgeknallten Leuten, die nicht im Wort leben. Leute, wenn ich euch so Sachen erzähle, ich habe die verrücktesten Sachen erlebt. Kinder sind entführt worden, die sind da an der Holzhütte, fahren wir durch eine Schrebergartenanlage. Da drin sind sie, da ruft er schon im Auto die Polizei an. Sag ich, leg auf. Nein, leg auf. Da habe ich drauf gedrückt. Sag ich, lass mich jetzt bitte aussteigen, weil den Quatsch mache ich nicht länger mit, ich bin jetzt weg. Du kannst mich zerleuten. Weißt du? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das sind Leute, die nicht wissen, was im Wort steht. Ich bin nicht der Jäger der verlorenen Dämonen. Steht in der Bibel drin, jag jeden Dämon? Steht es da drin? Da steht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen die Mächte der Finsternis. Ja, aber geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Zeichen und Wunder werden denen folgen, denen, die glauben. Amen. Geht zu den Leuten, predigt ins Evangelium. Das steht im Wort drin. Nicht jagt die Dämonen. Leute, das ist ausgeufert. Nachts um 12 auf dem Berg mit Trommeln und Öl und Wein und Buckedibu. Dum, 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 stundenlang. Irgendwann ist mir klar geworden, die Dämonen, die waren gar nicht da, aber die kamen jetzt, weil sie dachten, hey, da ist eine christliche Show, da gucken wir zu. Boah, guck dir mal die Idioten an. Die wollen uns wegjagen, dabei sind wir gar nicht da, lustig. Oder? Wirklich furchtbare Sachen. Oder wo wir auf dem Befreiungsdienst waren, Bärbel und ich, in der Gemeinde zu Gast. Auf einmal Befreiungsdienst. Und die Pastoren sagen, hey, jetzt fahren die Dämonen aus. Ein Christ kann keine Dämonen haben, aber da fingen sie alle an zu husten und in die Tüten zu spucken. Bärbel und ich saßen so da. Sag ich, gehen wir gleich oder warten wir noch 10 Minuten? Und dann die Pastorin, wo sie uns entdeckt hat, dass wir nicht mitmachen, kam sie hinter. Ihr müsst euch öffnen, ihr müsst euch öffnen. Naja, ich bin schon lange offen, ich brauche mich nicht mehr öffnen. Ich habe mich für Jesus vor 20, 30 Jahren geöffnet. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Aber ich öffne mich nicht für die Dämonen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Dämonen da kamen auf die Leute. Und alle fingen an zu spucken und zu husten und zu... Habe ich gedacht, wenn nur einer von der Presse hier reinkommt. Und das kam dann auch. Die haben sogar ein Fernsehinterview gegeben. Da habe da zerrissen, lächerlich gemacht. Und dann bin ich nie wieder hin. Habe ich gesagt, da muss ich nie wieder hin. So ein Quatsch mache ich nicht mit. Wenn der Sohn frei macht, dann ist er wahrhaftig frei. Amen. Und nichts anderes gilt. Nichts anderes. Ich sage nicht, dass Christen noch Sünde tun können oder irgendein dumm Zeug. Natürlich lädst du mit Sünde Dämonen ein. Die werden dich ärgern und quälen, aber von außen, nicht von innen. Der Heilige Geist ist bei dir eingezogen und dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Glaubst du, der Heilige Geist wohnt mit Dämonen zusammen? Was ist das für eine Lehre? Dann kommen sie mir, ja, aber Jesus hat auch die Dämonen ausgetrieben. Von Leuten, die noch nicht wiedergeboren waren. Nach Pfingsten gibt's keinen einzigen christlichen Besessenen in der Bibel. Das ist alles Blödsinn, Leute. Oh, ich liebe das Wort. Du auch? Gehen wir nächsten Vers. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt keine Rolle mehr, ob jemand Grieche, Jude ist. Ihr wisst, damals die Welt war griechisch aufgeteilt, das griechische Reich. Das wurde dann von den Römern übernommen. Aber viel von der griechischen Kultur war immer noch präsent. Und griechisch, wer damals griechisch sprach, das waren die gebildeten Leute. Ja, so wie jemand, der heute vielleicht Französisch kann oder Latein oder so, ja. Aber damals, wer griechisch sprach und so griechische Kultur an sich hat, der war angesehen. Man dachte, der ist gebildet, der ist reich, der kann was. Ja, und die Juden waren am allerverachtendsten, wie heute auch noch, von allen Völkern. Und das meint die Bibel hier, der angesehenste und der verachtetste. Der Beschnittene und Unbeschnittene. Ihr wisst vom Gesetz, die Juden mussten sich beschneiden lassen, die Heiden waren nicht beschnitten. Ungebildet oder sogar unzivilisiert. Sklave oder freier Bürger, all das interessiert Gott nicht. Vielleicht hast du nicht mal Hauptschulabschluss, das ist Gott völlig egal. Er liebt dich genau gleich wie den, der 13 Doktortitel hat. Amen. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Sag mal Amen. Hast du das verstanden? Nicht ich habe dich erwählt, nicht du bist heute Morgen hier, weil du hier sein willst. Gott hat dich erwählt. Gott hat gesagt, das ist mein Sohn. Leute, das nimmt den ganzen Druck raus. Ich muss nicht Sohn werden. Ich muss mich nicht bemühen, dem König zu gefallen. Ich bin Sohn. Amen. Das ist, was ich oft sage mit diesem Beispiel. Stell dir vor, Prinz Charles wäre als Kind entführt worden und bei irgendwelchen Bauern in Irland aufgewachsen. Und mit 20 durch einen DNA-Test wird entdeckt, das ist er, wir haben ihn wieder. Jetzt kommt Prinz Charles mit 20 in den Palast, in den Buckingham Palace zur Queen. Wie würde Prinz Charles sich verhalten? Wie ein Bauer. Wie würde er riechen? Wie ein Bauer. Wie würde er sprechen? Wie ein Bauer. Aber die Queen wird nicht sagen, der sich benimmt, der kann nicht mein Sohn sein. Bring den wieder zurück. Nee, die wird sagen, die besten Lehrer her. Wascht ihn, zieht ihm Gewänder an. Lehrt ihn, wie ist man, von außen nach innen mit den vielen Gabeln. Der weiß ja gar nichts. Richtig? So sind wir ins Reich Gottes gekommen. Wir wissen gar nichts. Wir haben am Anfang geredet wie ein Bauer. Wir haben gerochen wie ein Bauer. Komm, sei ehrlich. Vielleicht haben wir noch ordinäre Witze erzählt und was weiß ich. Bis wir gemerkt haben, irgendwie passt es nicht zum König. Rülpsen am Tisch passt nicht so gut zum König. Nase bohren am Tisch passt nicht so gut zum König. sich voll kleckern und sich sturzvoll saufen vor sämtlichen Botschaftern der Welt, passt nicht zum König. Richtig? Und wir merken, wir nähern uns immer mehr Christus an, indem er unser Innerstes verändern darf. Nochmal, wer entscheidet, wie schnell es geht und ob es überhaupt vorwärts geht? Wir selber. Wir selber. Und das Fatalste, was einem Mensch passieren kann, ist gar keine Gemeinde zu haben, kein Wort zu hören. Am Musical hat mich noch eine Frau angesprochen. Ich habe sofort gesehen, die ist total aus der Welt. Mehr muss ich euch nicht erzählen. Von oben bis unten tätowiert, die Augen, alles. Sie wusste genau, wo sie herkommt. Und das hat sie mir dann auch erzählt. Sie war früher auch bei den Rockern dabei und so. Und ja, sie würde auch gern mal Gott erleben. Sie weiß gar nicht, warum sie heute Abend hier ist. Irgendwie ist sie hereingestolpert. Sei, du bist nicht hier irgendwie reingestolpert. Dich hat jemand hierher geführt. Und es ist der Geist Gottes gewesen. Ja, was mache ich jetzt hier? Sag, ja, hast du einen Hunger nach Gott? Ja, hat sie. Dann habe ich zu ihr gesagt, du brauchst Gemeinschaft. Ja, sie mag Menschen nicht, sie mag Kirchen nicht und sie mag dies nicht und sie mag das nicht. Ja, wie soll das funktionieren? Ich gehe zu meinem Hausarzt und sage, ich habe ein Geschwür hier. Gucken Sie mal, ja, das ist ein Geschwür, das muss dringend raus, bevor es Krebs wird. Sie müssen ins Krankenhaus. Krankenhaus mag ich nicht. Ja, sie müssen operiert werden. OPs mag ich nicht. Ja, da kommen sie aber in die Vollnarkose, sie spüren ja gar nicht. Oh, Vollnarkose mag ich auch nicht. Ja, dann geh und lass den Arzt in Ruhe. Geh ihm nicht auf den Sack. So sind manche Christen, wenn du die nicht belehren kannst, was willst du mit denen machen? Ich habe auch zu ihr gesagt, du ohne Gemeinschaft mit anderen Christen gehst du unter. Ja, wo soll ich denn hin? Ich war da schon mal, die haben mich abgelehnt. Ja, habe ich gesagt, vielleicht gibt's in Mainz eine gute Gemeinde, die dich liebt. Besuch sie nacheinander, bis du eine findest, wo du spürst, die lehnen mich nicht ab, die lieben mich so, wie ich bin, die nehmen mich an. Und dann hat sie es verstanden, dann sagt sie, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt. Du machst es jetzt, nicht ich. Ich bin Heidelberg, ich habe keine Zeit für dich. Ja, dann musst du Klartext reden, sonst, wenn die deine Nummer rauskriegen, hast du keine ruhige Minute mehr. Freue mich immer, dass alle sagen, gell, ihre Telefonnummer steht nicht im Internet, sage ich. Nein, 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 nein. Da hatte ich auch ein Gespräch mit zwei Pastoren, das war auch lustig. Wir waren sofort im Thema mit Religiösen und mit Nicht-Religiösen. Na, ich sage, ich liebe Jesus, der war so knallhart drauf, der hat alle Religiösen konfrontiert, ihr wisst es ja. Habe ich gesagt, Nikodemus hat er platt gemacht. Den reichen Jüngling, alle gingen traurig weg. Sag, Jesus ist cool. Der ist nicht Eierbobaya mit seinen Sandalen, wie er manchmal dargestellt wird, und lief durch die Walachei, machte alle fröhlich. So war Jesus nicht. Der war knallhart. Die Sünder lagen bei ihm. Die Prostituierten, die Zöllner, die Steuereintreiber, die weinten an seinen Füßen. Warum? Weil sie wussten, der liebt mich und ich verstehe nicht warum. Wenn Menschen spüren, sie werden geliebt und sie wissen genau, dass sie eigentlich ein Drecksack sind, dann überführt es ihr Herz. Und für die ist Jesus gekommen. Er hat gesagt, ich bin gekommen für die Kranken. Stimmt's? Aber die Religiösen, das Gespräch war 5 Minuten, sind sie beide aufgestanden. Ja, wir müssen jetzt weiter. Ja, dann geh weiter. Das interessiert, ist mir sowas von wurscht. Und ich finde es immer toll, wenn Leute mir Predigten erzählen von anderen Predigern, wie wenn mich das interessiert. Wenn ich ein Koch wäre und es kommt einer zu mir und sagt, hey, kennst du schon das Restaurant Sonne da vorne? Oh, super, ist. Willst du das hören als Gastwirt, als Koch? Willst du doch nicht hören. Ich brauche das auch nicht. Ich weiß, mein Essen hier ist gut. Meine Zutaten sind alle Bio. Das Beste, was ich euch raussuche, ist Bio. Amen. Und dann weiß ich, selbst wenn ich mal ein bisschen daneben liege, schmeckt es immer noch gut, weil es frisch ist. Ich habe hier kein Dosenfutter. Meine Predigten sind keine 2 Jahre alt im Regal. Das ist alles neu, heute Morgen, jetzt und live und in Farbe. Amen. Ja. Und das ist ein Qualitätsanspruch, was du haben solltest. Auch du. Wenn du mit Leuten zu tun hast, lieb sie doch einfach. Andere lieben ist nicht schwer, wenn man sich dafür entscheidet. Einfach mal freundlich sein, nett sein, Hand geben, lächeln, mal einen Arm nehmen. Einfach, das ist nicht schwer. Hör auf. Hör mir auf zu sagen, das ist schwer. Das ist nur eine Entscheidung entfernt. Um mal an andere zu denken, auch anderen mal was Gutes zu tun. Ja, Amen. 13. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander. Wo fängt es an? Hier. Natürlich auch in deiner Familie, aber auch hier. Nachsichtig miteinander umgehen. Nicht wie ein Elefant im Porzellanladen. Leute, wenn jemand sündigt und du weißt es, dann frag ihn doch mal, was mit ihm los ist. Sag, wo klemmst du? Hast du Probleme? Hast du Sorgen? Was ist denn los bei dir? Du brauchst nicht hingehen und sagen, hey Bruno, ich weiß genau, was du gemacht hast. Das weiß der selber auch. Da braucht er dich nicht dazu. Oder? Oder magst du das, wenn einer zu dir kommt und sagt, hey, ich habe dich gestern gesehen. Ne? Christen. Funny people. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, soll euch ihr einander vergeben. Ist doch nicht schwer. Ist nur eine Entscheidung. Ist still geworden. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Zieht die Liebe an. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Die Liebe ist das Band. Merkt ihr wieder, wie der Kreis sich schließt? Vor ein paar Sonntagen haben wir gehört, nicht negativ reden. Dann haben wir gehört, die Liebe. Heute hören wir wieder was. Merkt ihr immer, wie das im Kreis, wie das immer sich schließt? Was der Herr euch sagen will, euch und mir, uns? Ein Band, das vollkommen zusammenschließt. Das fängt in der kleinsten Zelle fängt es an. Was ist in einem Land, in einer Gesellschaft die kleinste Zelle? Ein Ehepaar, wo zwei eins werden, hat Gott gesagt. Versteht ihr? Und wo das Ehepaar krank ist, schwächelt oder auseinanderdividiert wird, kannst du nicht erwarten, dass die Gesellschaft gesund ist. Der Teufel weiß es. Der fängt nicht oben an der Regierung an und macht die Regierung kirre. Der fängt in jeder Familie an, Streit zu sehen. Wisst ihr, wann es am meisten Streit gibt, die meisten Entscheidungen für Scheidungen? Am Weihnachten, am Fest der Liebe. Das steht aber nicht in der Bibel, ist kein biblisches Fest. Am 25. Dezember haben über 30 heidnische Götter Geburtstag. Haben wir Jesus einfach auch mit dazu. Bei uns ist der 24. in Amerika, der 25. streiten wir nicht wegen einem Tag, aber es ist ein Götzenfest, ein Dämonenfest. Und da streiten sich die meisten und der Teufel lacht sich kaputt. Und wenn die Ehe kaputt ist, Papa sagt immer ja, die Mama nein, dann gehe ich immer zu dem, der da nein sagt oder da ja. Und die Kinder haben das ganz schnell raus, wie sie die Eltern um den Finger wickeln. Und die Eltern merken ganz schnell, der Papa sagt immer ja, obwohl ich nein gesagt habe, mach deinen Scheiß alleine, ich will nicht mehr. Und dann kommt die Scheidung, aus einer kaputten Ehe kommen kaputte Kinder heiraten wieder, was wird das für eine Ehe? Danke Martin, einer hat's verstanden. Und das ist der Teufelskreislauf. Und wir wundern uns, dass unsere Gesellschaft hier in Deutschland so kaputt ist, mit Leuten, die immer abstrakter und immer perverser werden, weil sie nicht mehr wissen, was oben und unten ist. So, wir haben noch 3-4 Verse. Nächster Vers. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Der Frieden, der von Christus kommt. Ich sage euch immer, der Maßstab, 3, wer weiß es noch, der göttliche Maßstab, um alles zu prüfen. Friede, Freude, Gerechtigkeit. 2 kann der Teufel nachahmen, alle 3 kriegt er nicht hin. Der Friede, der in deinem Herzen ist, soll all deine Entscheidungen beeinflussen. Wenn dein Herz noch offen ist für Zorn, wird es schwierig für die Liebe. Wenn das Empire zurückschlagen will, wenn das Imperium zurückschlagen will, ist schwierig, eine Entscheidung zu treffen, wo du vorher gesagt hast, Jesus, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du jetzt reagieren? Ist alles eine Herausforderung, oder? Und ich sage nicht, dass ich das alles schon gefressen habe und verinnerlicht und ich lebe das täglich, ganz bestimmt nicht. Ich bin nur der Lautsprecher heute Morgen. Fällt es in dein Herz? Spricht dich Jesus heute Morgen an oder ist es wieder alles komisch? Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn Leute in Lobpreiszeit, in der Anbetungszeit Schwierigkeiten haben, dann frage ich mich immer, wo ist die Wurzel? Die Wurzel ist, dass du es auch zu Hause nicht lebst, in der Dankbarkeit zu sein. Wenn du ein Mensch bist, der in der Dankbarkeit lebt, der zu Hause sich bedankt, der zu Hause Lieder singt, der kommt hier rein und sofort macht er mit. Der muss nicht überlegen, will ich oder ich muss erstmal auftauen, ich muss erstmal einen Alltag ablegen. Nein, du bist sofort mit dabei. Du hörst ein Lied und singst gleich mit. Hast einen Ohrwurm den ganzen Tag. Ich habe ganz oft einen Ohrwurm sonntags von irgendein Lied immer von hier. schwirrt mir dann manchmal sogar die ganze Woche durchs Ohr. Vom Musical war mir jetzt hier am Kreuz, hier am Kreuz. Das ging mir jetzt die letzten Tage dauernd durchs Ohr. Da habe ich es auf YouTube gesucht, habe es mir ein paar Mal noch angehört, weil es mich einfach berührt. So, und 16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Wow. Ich glaube, wir unter uns können uns noch mehr den richtigen Weg zeigen, wie ich sonntags. Sonntags ist eine Stunde, wo ich euch den Weg lehre. Aber unter der Woche, wenn ihr Gemeinschaft habt, wenn ihr einander ermahnt in Liebe oder auch einander auferbaut in Liebe, dann ist es richtig gesund. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, habe ich auch gerade erzählt. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und jetzt kommt der letzte Vers in dem Kapitel, dann habe ich noch eine Bibelstelle. Alles, was ihr sagt, hoffentlich schläfst heute Nacht gut. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Wow, das ist ein Vers, der beschäftigt mich schon ein paar Jahre. Wenn du zornig wirst und du greifst jemand an, du blöde Kuh, im Namen Jesus, du blöde Kuh. Machen wir nicht, gell? Weil es nicht zusammenpasst. Weil es Jesus nie sagen wird. Dankt dabei Gott dem Vater durch ihn. Oha. Alles, was ihr sagt. Denkt mal drüber nach. Nur den gestrigen Tag. Niemand soll sich melden, niemand soll was erzählen. Nur mal gestern. Was hast du gestern alles gesagt, getan, gedacht? Wo warst du mit deinen Gedanken? Kannst du zu allem sagen, oh, das war voll im Namen Jesu. Oder gibt's da so ein paar Sachen, wo du denkst, es hat noch Bedarf zur Veränderung. Soll jetzt keine Verdammnis hervorrufen, sondern soll nur dich zum Nachdenken bringen, wo du merkst, wow. Und seht ihr, und das ist der Punkt. Leben wir als Christen nach den Dingen, die Gott uns sagt, auch in unserem Alltag? Denken drüber nach und sagen, Jesus, was würdest du jetzt machen? Was soll ich entscheiden? Ist es gut? Ja oder nein? Und so weiter. Oder leben wir den ganzen Tag, wie wir wollen, und dann Sonntag spielen wir wieder Christ. Das macht einen Unterschied. Ich zeige euch ja gleich, was der Unterschied ist. In 1. Korinther 3, ab Vers 11. 1. Korinther 3, ab Vers 11. Und da sagt die Bibel was ganz Bemerkenswertes. Und das habe ich gestern dem Markus auch nochmal gesagt, und da hatte ich eine Offenbarung dabei. Ich sag ja, geistige Gespräche. Such dir jemand, eine Person, mit der du geistlich telefonierst unter der Woche. Das ist so fruchtbar. Ja, nicht der eine ist der Abfalleimer und du der Abfallbringer. Das wird nicht lange gut gehen. Und auch nicht der eine ist der Klugscheißer und der andere wird ständig belehrt. Das wird auch nicht gut gehen. Auf Augenhöhe, in der Liebe, kann man sich zurechtweisen, da kann man es auch annehmen. Ja? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Niemand kann einen anderen Grund legen, wie der, der gelegt ist, Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelstein, Holz und Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Bis dahin mal. Kann sein. Das kann sein, dass ich zu Luther gerutscht bin, hab's nicht gemerkt. Ah, das kann sein. Sorry. Ja, stimmt. Weil bei Neue Genfer steht's anders. Sorry. Aber ist gut. Switchen wir kurz zu Luther. Mir sind da Sachen aufgefallen. Es gibt drei gute Früchte und drei schlechte. Holz, Heu und Stroh. Was macht das im Feuer? Wupp. Was macht Gold, Silber und Edelsteine? Dem Feuer macht es nichts. Also das Feuer macht den drei Dingen nichts. Wo findet man, und das ist die Offenbarung, wo findet man Holz, Heu und Stroh? An der Oberfläche. Holz, Heu und Stroh zu finden ist total easy. Da brauchst du keinen Schweißtropfen dafür. Wo findet man Gold, Silber und Edelsteine? In Bergwerken, in der Erde. Das tiefste Diamantwerk ist in Südafrika. Kommen die meisten Diamanten der Welt her. Diamanten zu finden, Gold zu finden und Silber ist harte Arbeit, Leute. Es kostet Schweiß und Blut und Arbeit. Und das ist der Unterschied, wo Christen Holz, Heu und Stroh sammeln und sagen, oh Herr, guck mal, was ich gemacht habe. Und der Herr sagt, wie viel Schweiß hat es dich gekostet? Wie viel Ablehnung? Wie viel Tränen hast du geweint? Nichts, das lag so rum. Leg es ins Feuer. Gott ist gerecht. Er sagt, leg es ins Feuer. Und das Feuer zeigt, was du für Früchte hast. Vorhin habe ich euch gesagt am Anfang, ihr entscheidet, ob ihr arm oder reich in die Ewigkeit geht. Ist das wahr? Deine Werke, deine Früchte, das, was du mitnimmst ins jüngste Gericht, wo Gott sagt, leg es ins Feuer, wir prüfen es, wird entscheiden, ob nichts davon übrig bleibt, weil es Holz, Heu und Stroh ist, oder ob du Gold, Silber und Edelsteine gesammelt hast. Ein Goldnugget finden, da musst du im Dreck arbeiten. Silber findet man im Silberbergwerk. Da muss man kilometerlange Gänge graben. Das findet man einfach nicht so. Und da kannst du mittags um 3 Uhr rauskommen und die Leute sagen, guck mal, er macht um 3 Uhr schon Feierabend. Aber dass du schon seit 3 Uhr morgens da drin warst, das sehen die Leute nicht. Also es ist Gold, Silber und Edelsteine, ist harte Arbeit, die zu finden. Und so ist es im Reich Gottes. Alles, was du für den Herrn tust, ist oft schweißtreibend, ist oft hart, ist oft anstrengend. Es wird dir nicht geschenkt, ist nicht umsonst. Aber es lohnt sich am Ende, wirst du belohnt. Denn im Feuer zeigt es sich und da hält Gold, Silber und Edelsteine halten dem Feuer stand. Im Gegensatz zum Holz, Heu und Stroh. Ja, der Markus hat mir noch eine Geschichte erzählt von einem Geschäftsmann, der ein Möbelgeschäft hat, der von Gott gezeigt gekriegt hat, er soll dem Markus den Zehnten geben. Dieser Mann hat ein Möbelhaus. Er hat eine riesen Villa, 2 dicke, fette SUVs vor der Türe und verdient einen Haufen Geld. Dann hat er Markus ganz stolz den ersten Umschlag gegeben. Da waren sage und schreibe 35 Euro drin. Das ist ein Zehnter. Das hat er dann so ein bisschen länger wie ein Jahr gemacht. Jeden Monat 35 Euro. Und als er gemerkt hat, dass Markus Sachen predigt, die ihm nicht schmecken, hat er seinen Zehnten eingestellt. Wisst ihr, wir können Menschen betrügen, aber nicht Gott. Und wenn so einer vielleicht errettet ist und kommt gerade noch so wie durchs Feuer in den Himmel, der würde gern jetzt runterkommen, seine Möbelfirma verkaufen und alles dem Markus bringen. Sinnbildlich. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber es gibt keine Stunde mehr. Jesus sagt, deine Zeit ist um. Tag und Stunde ist festgelegt, wann wir diesen Planeten verlassen. Und wie ist unser Geben? Mit allem, was wir tun. Wenn du ein Geber bist, darfst du dich jetzt freuen. Du sammelst dir Schätze im Himmel. Und du legst es ins Feuer, in ein heiliges Feuer, nicht ein menschliches Feuer, in ein heiliges Feuer. Und wenn was übrig bleibt, weißt du, wow, dafür werde ich belohnt. Amen. Ist Gott gut? Gott ist gerecht. Gott belohnt jeden nach seinem Ding. Und ich wünsche mir, dass ich Schätze sammle im Himmel. Vielleicht ist das Wort von meinem ehemaligen Chef im Autohaus wahr. Ich glaube es. Jetzt geht's dir vielleicht nicht so gut und mir geht's gut. Aber vielleicht finanziell nicht mega reich, das muss ich auch gar nicht sein. Ich strebe da gar nicht danach. Ich beobachte reiche Leute. Die können ihre Kinder nicht auf eine öffentliche Schule. Die muss auf die Privatschule mit Bodyguards. Die werden mit einem Bodyguard abgeholt und mit dem Bodyguard hingebracht. Wenn die einkaufen, shoppen gehen, die können die gar nicht überall hin. Die brauchen immer einen Bodyguard. Oder? Ich brauche doch niemanden, der mich kommt. Ist das ein Leben? Ist das ein schönes Leben? Was nützt mir mein Ferrari, wenn ich nicht frei rumfahren kann, weil ich Angst haben muss, dass ich entführt werde? Und sie Lösegeld erpressen. Das ist doch kein Leben. Ich muss nicht super reich sein. So wie ich es habe, so habe ich es und so ist es gut. Ich hoffe, deine Einstellung ist dieselbe. Amen. Vater, danke für das Wort heute Morgen. Und ich bete, dass es unser Herzen verändert für immer. Danke, dass du alle Dinge weißt und kennst und dass du uns dein Wort offenbarst, dass wir hineintauchen dürfen in das, was du für uns hast. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort macht uns frei. Danke, Jesus, für alles. Und Herr, du hast uns heute Morgen gesagt, wir sollen uns nach der himmlischen Welt ausrichten. Unsere Gedanken auf das ausrichten, was oben ist. Wir sollen die Unmoral und alles andere töten. Wir sollen alles ablegen wie Zorn, Aufbrausen, Bosheit. Du hast gesagt, wir sollen uns nicht einander mehr belügen. Du hast gesagt, wir haben ein neues Gewand angezogen und wir haben das alte Gewand dieser Welt ausgezogen. Vater, ich liebe dein Wort. Du hast gesagt, wir sollen uns umkleiden. Wir sollen uns kleiden in ein tiefes Mitgefühl, in der Liebe und in der Freundlichkeit. Du hast gesagt, wir sollen nachsichtig miteinander umgehen und einander vergeben. Und du hast gesagt, vor allem bekleidet euch mit Liebe und unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Wir sollen Psalmen singen, Lobgesänge und vom Geist geleitete Lieder. Vater, ich sag ja dazu. Ich sag ja dazu. Und ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, dazu ja zu sagen. Zu deiner Liebe, zu deiner Güte, zu deiner Gnade. Danke, dass du mich veränderst, nicht Menschen, sondern du. Und du veränderst mich in der Geschwindigkeit, wie ich es zulasse. und wie ich es ertrage. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Vater, und ich sage dir heute Morgen, das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, ist an mir nicht vergeblich, sondern ich bringe Frucht. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Jungs.